Wie gerne hätten wir gerade Antworten, oder? Hey, wann ist das Ganze mal endlich vorbei? Ist es überhaupt irgendwann mal vorbei? Und was passiert danach? Was sind die Folgen? Werden wir uns jemals von dem Ganzen erholen? Hey, wann kann ich endlich mal wieder ein normales Leben leben? Hey, das ist eine Ungewissheit, ein Nebel, durch den wir gerade nicht schauen können. Und er fordert uns heraus. Und er macht etwas mit uns. Und die Frage ist, wie können wir damit umgehen, wenn alles um uns herum dunkel erscheint? Und genau damit wollen wir uns in dieser Predigtreihe beschäftigen, Licht im Dunkeln. Und heute geht es Hoffnung im Angesicht meiner Feinde. Diesmal wäre auch nicht schlecht, genau. Unsere natürliche Reaktion ist es doch, dass wir versuchen, Herr über die Lage zu werden. Wir versuchen, die Dinge in den Griff zu bekommen. Und wenn wir das nicht hinbekommen, versuchen wir uns an etwas zu klammern, was uns zumindest dieses Gefühl von ein wenig Sicherheit gibt. Hey, vielleicht mag morgen die Welt untergehen, aber mein Klopapier und meine Pakete Mehl, die reichen bis mindestens Sommer 2022. Und bis dahin wird es auch schon wieder einen Impfstoff geben. So unlogisch manche Reaktionen auch scheinen, hey, dieses Gefühl von Sicherheit ist das größte Grundbedürfnis, das ein Mensch hat. Und wir werden immer eine Quelle suchen und immer irgendeine Quelle finden, aus der wir versuchen, diese Sicherheit zu ziehen. Ein gutes Beispiel dafür sind meine Kinder. Keiner von den beiden interessiert sich gerade, dass draußen ein Coronavirus ist. Und mein älterer Sohn, der in den Kindergarten geht, der überlegt nicht jeden Morgen, okay, wie sind gerade die Fallzahlen, soll ich jetzt wirklich in den Kindergarten gehen? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Nein, ich möchte natürlich auch noch sagen, wir wollen damit nicht leichtfertig umgehen mit dieser Situation, aber ich möchte zum Ausdruck bringen, dass seine Sicherheit meine Frau und ich sind. Und wir sorgen für ihn und deswegen kann er in dieser Sicherheit so unbelassen durchs Leben gehen, zumindest jetzt noch. Und doch erlebe ich auch immer wieder Situationen bei meinem Sohn, er ist übrigens 4, wo er sich das Leben total schwer macht. Und ich frage mich immer, hey, warum machst du dir das Leben so schwer? Es wäre doch manchmal viel einfacher, wenn du mal auf deinen Vater hören würdest. Wenn du das verinnerlichen würdest, was ich dir weitergebe. Aber er entscheidet sich lieber, sich das Leben schwer zu machen. Er hat einfach manchmal so eine kurze Sicht für sein Leben. Und dann muss ich immer wieder auf mich schauen. Immer wenn mir was an meinem Sohn auffällt, bringe ich das immer wieder, wir haben es auch gesungen, als Kind Gottes, zu fragen, hey Gott, wie sieht's eigentlich gerade zwischen mir und dir in diesem Bezug aus? Und ich muss immer wieder feststellen und gestehen, hey, wir Menschen werden zwar älter, aber selten weiser. Wir eignen uns viel Wissen an. Und hey, was wissen wir alles über Gott? Und doch verharren wir meistens lieber in dieser Kurzperspektive für unser Leben. Und doch wissen wir, ganz besonders als Christen, dass es auch anders geht. Und ganz besonders, wenn wir auf die Psalmen schauen. Da ist dieser David, der mit solch einer Sicherheit, mit solch einem Vertrauen auf Gott schaut und unglaubliche Dinge in dunkelsten Zeiten seines Lebens erlebt. Heute schauen wir uns ganz speziell Psalm 23 an. Ein Psalm, der die ganze Welt begeistert. Er ist einer der meistgebetetsten Stellen der Bibel. Leute hängen ihn ins Wohnzimmer, wir finden ihn auf ganz vielen Grabsteinen und wir finden diesen Psalm sogar in ganz vielen Filmen. Jeder von uns kennt ihn. Und er ist auch etwas sehr Schönes. Aber wenn ich dir die Frage stelle, hey, wer von uns kann heute sagen, dass er in diesen Versprechungen und in der Kraft dieses Psalmen lebt? Freunde, David spricht hier nicht einfach ein schönes Gebet, sondern er spricht in diesem Gebet eine Proklamation über sein Leben aus, was auf den Versprechen seines Gottes beruht. Und dieses Versprechen legt Gott auch heute uns beiden auf ein Silbertablett bereit. Und wenn wir es aufnehmen, es in unser Leben wirklich hineinlassen, dann werden sich Dinge in unserem Leben ändern. Das verspreche ich dir ganz besonders in dieser Zeit. Schauen wir uns mal den ersten Vers an. Ich brauche ihn gar nicht ranwerfen, aber eigentlich kennst du ihn. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und ich beginne mit einer ersten Frage an dich. Hey, glaubst du, dass Gott dein Hirte ist? Dass er mit dir in einer Beziehung steht? Kannst du von dir aus sagen wie David, hey, Gott ist mein Hirte. Und jetzt kommen wir aber zur entscheidenden Frage. Kannst du gerade sagen, dass dieser Hirte dich heute führt und dass er alles tut, was er in diesen Versen versprochen hat? Kannst du das über dein Leben sagen? Lass uns mal schauen, was er so verspricht. Wir lesen, mir wird an nichts mangeln. Wir lesen weiter. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die mich trösten. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über, nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Heute spricht zu dir der Hirte, der dir eine Beziehung anbietet und der dich zu etwas bringen möchte. Erstens nämlich etwas zu tun. Und ich weiß, wir sind gerne so wie mein Sohn. Wir möchten nicht gerne, dass uns jemand sagt, was wir tun sollen. Aber wir sollen eins tun, sagt Gott, uns auf die grüne Aue zu legen. Und wenn wir das nicht wollen, dass jemand Einfluss auf unser Leben hat, dann werden wir unser eigener Hirte und dann müssen wir auch zusehen, wie wir mit diesem Leben klarkommen. Und das ist nicht einfach. Und das Interessante ist doch, wenn Gott nicht unser Hirte ist, dann bedeutet das nicht, dass wir weniger Hirten in unserem Leben haben, die uns führen. Du denkst vielleicht, hey, ich bin mein eigener Hirte, ich bin mein eigener Boss, ich treffe meine eigenen Entscheidungen und ich sage, wo es lang geht. Und doch zeigt uns der Text hier bei dieser Denkweise ein Problem, nämlich, dass wir Schafe sind. Und wenn der Text von Schafe spricht, ist das kein Kompliment leider an dich und mich. So, hey, Schafe sind süß, die sind so schön flauschig. Sondern Schafe sind nicht fantastisch. Eigentlich sind sie nicht fantastisch. Sie können nicht schnell rennen, sie können nicht besonders weit sehen und sind auch nicht besonders klug. Aber eins brauchen sie. Sie brauchen Leiterschaft. Und Gott sagt dir, dass du ein paar Dinge machen musst. Dinge einfach wie dich auf die grüne Weide zu legen. Und natürlich kannst du sagen, nein, ich möchte mich nicht auf diese grüne Weide legen. Ich lege mich hier lieber auf diesen Haufen hier. Aber Gott möchte dich bewegen. Und das Interessante ist, weil er uns liebt, möchte er manchmal, dass wir uns hinlegen. Hey, Gott, segne mich. Gott, schenke mir Kraft. Gott, schenke mir Weisheit. Aber wann hast du das letzte Mal darum gebeten, dass Gott dich niederlegt? Ich muss immer wieder in meinem Leben feststellen, dass ich selber manchmal nicht klug genug bin, mich hinzulegen. Und Gott muss es immer wieder in mein Leben bringen, weil er mich liebt. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Eines der 7 Ich-Bin-Worte aus Johannes. Er ist gut, so gut, dass er uns manchmal Dinge tun lässt, die unglaublich sind. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, lass dich nicht schon daran stören, dass er dich etwas machen lassen will. Tatsache ist, dass er dich etwas machen lassen will, weil er der gute Hirte ist. Hey, wer von uns sucht gerade jemanden, der ihn anleitet? Wer von uns braucht gerade Leiterschaft in seinem Leben? Wer sehnt sich nach Weisheit? Wer sehnt sich nach Führung, nach Heilung? Und Gott sagt, hier, er ist der gute Hirte. Ich möchte dein Leben auffrischen. Ich möchte dein Leben grunderneuern und es von innen heraus instand setzen. Irgendjemand, der hier Anleitung sucht. Jeder, der das sucht, Gott sagt, hier bin ich. Ich bin ein guter Hirte und ich will dich führen und dich zu dem bringen, was du wirklich brauchst. Und ich verspreche dir, dir wird nichts mangeln. Und er sagt, selbst wenn du durchs dunkelste Tal gehst, selbst wenn du dich gerade in der dunkelsten Zeit deines Lebens befindest, ich bin mit dir. Ich habe ein Stecken und ich habe einen Stab und damit werde ich dich beschützen und ich werde dir Sicherheit geben. Ich werde dich zu dem führen, was dich stärkt. Ich werde dich zu dem führen, was dich erfrischt, was dich reinigt und was dich heilt. Und ich werde sogar vor dir einen Tisch bereiten im Angesicht deiner Feinde, die dich umzingeln. Und ich werde deinen Kopf salben mit Öl. Und ich werde dein Leben mit meiner Gunst, mit meinem Segen überfließen lassen. Nicht nur, dass du genug hast, sondern dass es überfließt. Jeden einzelnen Tag, jeden einzelnen Schritt in deinem Leben. Hey, das ist Gottes Zusage in diesem Vers. Und ich weiß nicht, was du gerade für ein Bild hast, wenn ich von einem Hirten spreche. Es ist auf jeden Fall nicht dieser gemütliche Typ mit dem Strohhalm im Mund, der auf der Weide sitzt und die Schafe streichelt. Früher waren die Hirten etwas ganz anderes, sondern gute Könige wurden als Hirten bezeichnet. Das galt als Symbol für gute Fürsorge. Und um ein Hirte zu sein, musstest du bereit sein, dein Leben aufs Spiel zu setzen. Du musstest bereit sein, in Gefahren zu kämpfen, um das, was dir anvertraut ist, zu schützen. Aber Schafe sind ja so schlau. Hey, wie klasse sind diese Worte. Ich schreibe sie auf, pack sie in einen Rahmen und hänge sie an eine Wand. Aber dann, ja, gehe ich doch lieber wieder meinen eigenen Weg. Hey Freunde, wir Christen sind oft wie diese Multimilliardäre, die ganze Flughallen voll haben mit Autos, aber damit einfach nicht fahren. Hey, wie schade um diese genialen Autos. Und wenn da ein Multimilliardär ist, ich fahr gerne mal mit deinem Auto. Aber wie schade ist es doch auch um Gottes Wort, das so viel mehr in unserem Leben bewirken kann als solch ein Auto. Gott bietet uns heute einen anderen Lebensstil an und er bietet dir an, ich möchte dein Hirte sein. Er ist der gute Hirte und jeder, der an ihn glaubt, verspricht er, ihn anzuleiten. Aber es liegt an dir und an mir, ihm zu vertrauen und uns leiten zu lassen. Und schauen wir auf diesen David. Was für ein Vertrauen, David. Was für ein Mindset voller vertrauensvoller Abhängigkeit zu Gott. Kein Wenn und Aber. Kein Vielleicht ist Gott der gute Hirte. Sondern er spricht diese Proklamation aus, voller Gewissheit. Hey, Gott ist mein Hirte. Er ist imstande, all das zu tun. Und ich würde heute gerne Vers für Vers für dich auslegen, weil da sind so geniale Schätze für dich drin. Aber ich möchte heute einen Fokus auf Vers 5 legen. Und wir wollen mal in diesen Vers hineinschauen. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Ich weiß nicht, ob du in deinem Leben gerade Feinde wahrnimmst. Feinde können Umstände sein, etwas, das du hast nicht kommen sehen und dich jetzt total umzingeln. Es kann eine Person sein, hey, die dir hinterhältig in den Rücken gestochen hat, die über dich spricht, in deinem Büro, in deinem Freundeskreis, wo auch immer. Es können innere Kämpfe sein oder eine Sucht auch von außen. Aber eine Sache ist klar an dieser Stelle. Ein guter Mensch hat Feinde. Die Bibel spricht leider nicht davon, dass sie sagt, hey, wenn du den Hirten hast, dann bist du in Watte eingewickelt und dir wird nichts passieren, sondern hey, du wirst Feinde haben. Und wir können eine Menge Feinde in unserem Leben haben. Und Gott sagt, hey, schau, was ich gerne machen würde. Ich möchte dir hier einen Tisch bereiten in die Mitte dieser Feinde. Wow. Gott sieht diese Feinde und er sagt, ich komme in die Mitte. Hey, und alles verstummt in seiner Gegenwart. Alles muss weichen. Alles andere hat keine Kraft mehr, keine Bedeutung mehr. Gott kommt und räumt alles auf. Hey, so lese ich gerne diese Verse. Das ist das, was ich gerne daraus verstehe. Aber Gott sagt, ich bereite dir einen Tisch in der Gegenwart deiner Feinde. Und das klingt irgendwie nicht so nach dem, was wir gerne hätten, sondern vielmehr, hey Gott, wie beseitigst du diese Feinde? Wie ziehst du mich aus all dem heraus? Aber Gott sagt, einen Tisch in der Gegenwart deiner Herausforderung, in der Gegenwart deiner Kämpfe, in der Gegenwart vor all den Leuten, die gegen dich sind, die dich bedrohen, in die Mitte von all dem. Und er lädt dich ein, daran einen Platz zu nehmen. Wisst ihr, was daran mächtig ist? Wenn wir uns den Kontext im Mittleren Osten anschauen, in dem David lebte, dann war so ein bereiteter Tisch das Verschwenderischste, was man machen konnte. Das war total trockenes Klima, Wüstenumgebung und diese Zeit war nicht sehr gastfreundlich. Aber wenn du es schaffst, einen Tisch zu bereiten und auch noch Freunde einzuladen, wenn du es schaffst, ein Festmahl aufzutischen und Freunde mit hineinzuziehen, dann warst du eine ziemlich einflussreiche und mächtige Persönlichkeit. Und der Hirte sagt zu uns, ich habe ein Festmahl für dich zubereitet, einen Tisch zubereitet, wenn du willst, aber in Gegenwart von all diesem Chaos, was du gerade erlebst, in all diesen Unsicherheiten, in der Gegenwart deiner Feinde, mitten in deiner Belastung. Wir müssen immer wieder auf Gott schauen und verstehen, dass es nicht immer Gottes Absicht ist, eine Abkürzung zu wählen, um den Druck zu beseitigen. Aber aus diesen Versen erfahren wir eine Wahrheit, nämlich, dass es immer Gottes Plan ist, einen Tisch zu bereiten, mitten in diesem Druck. Unser Gebet sieht meistens so aus, erstens, hey Gott, bitte beseitige das. Oder bitte Gott, hey, ich halte das nicht mehr aus, bitte zieh mich dort hinaus. Aber Gott möchte uns nicht selten etwas zeigen, was wir nicht sehen. Und er benutzt diesen Druck, damit wir verstehen, weil er möchte, dass wir verstehen. Und ich merke es auch immer wieder in meinem Leben, hey, wie viel lieber möchte ich manchmal nicht verstehen und einfach aus dieser Nummer rauskommen? Wie oft möchte ich auf das verzichten? Hauptsache, das ist fern von mir. Aber Gott möchte, dass wir verstehen, dass inmitten all dem ein Tisch bereitet ist mit zwei Sitzen, einer für dich und einer für ihn, um eins zu tun, um eure Beziehung zu feiern, um eure Beziehung zu vertiefen und sie zu stärken. Was Gott sich für dich wünscht, was du gerade brauchst, Herr Gott hat alles an diesem Tisch bereitet. Aber es geht weniger darum, was auf diesem Tisch ist, was dort liegt, sondern vielmehr, wer mit dir an diesem Tisch sitzt. Hey, der Gott des Universums, der gute Hirte. Und er hat einen Tisch bereitet für dich. Nicht in der Abwesenheit deiner Feinde, sondern in der Gegenwart unserer Feinde. Nun gibt es ein weiteres Problem. Nicht, dass es nicht schon reicht, dass wir nicht die Hellsten sind, sondern es gibt einen Feind, einen echten Feind. Und nicht nur das, was du gerade wahrnimmst, was du fühlst, sondern den Feind, den Teufel. Und lass uns mal schauen, was die Bibel über diesen Teufel sagt. Wir lesen in 1. Petrus 5, Vers 8. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Er schreitet umher wie ein brüllender Löwe. Warum? Weil er uns verschlingen will. Und er streift umher. Immer wieder streift er umher. Das ist das, was er tut. Und davon können wir ihn auch nicht abhalten. Also wenn wir uns die erste Geschichte anschauen, Adam und Eva, er war da und streift umher. Wir schauen, Jesus geht in diese Wüste. Er ist schwach. Aber was passiert? Der Teufel kommt und streift umher. Und ihn umher. Und er tut es auch heute, er tut es auch jetzt in unserem Leben. Er streift umher. Aber das Problem ist nicht, dass er um uns herum streift, sondern dass er versucht, einen Platz an diesen Tisch zu bekommen. Und bevor du dich versiehst, wenn wir nicht mit Jesus verbunden sind, wenn wir nicht in ihm gegründet sind, hey, dann sitzt er an diesem Tisch. Nicht umsonst sagt Petrus, wacht. Wenn wir nicht aufpassen, wenn wir nicht achtsam sind, hey, dann schnappt er sich einen Stuhl und setzt sich an diesen Tisch. Und er kommt nicht mit einem Baseballschläger, so wie so ein Rowdy, und will diesen Tisch klein hauen, den Jesus für uns vorbereitet hat. Wir müssen verstehen, der Teufel war der höchste Engel. Er wollte Gott sein und er weiß, wie man gut reden kann. Und er setzt sich zu mir an diesen Tisch und er sagt, hey Daniel, oh Mann, ich habe gerade diese Situation mitbekommen. Hey, was diese Person gemacht hat, das ging gar nicht. hey, du hast dich korrekt verhalten. Du bist absolut im Recht. Hey, und wenn sich diese Situation irgendwie mal klären sollte, hey, dann muss diese Person auf jeden Fall den ersten Schritt machen, denn sie hat Schuld. Hey, sei nicht so ein Idiot und komm schon wieder angekrochen, um den ersten Schritt zu tun. Du stehst doch dann da wie ein Idiot. Und weißt du was? Hey, du brauchst diese Person. So welche Leute brauchst du nicht in deinem Leben. So spricht er. Und wenn ich in mein Leben schaue, hey, wie viele Momente erlebe ich, wo er sich an diesen Tisch drängen möchte. Autofahrt, Fahrrad, whatever. Ich lobpreise immer gerne unterwegs. Ich bete. God is good. Und dann kommt eine Person, hey, und schneidet mich. Und bam, alles ist weg. Ich bin ganz ehrlich zu euch, Daniel im Auto ist der unchristlichste Ort, den es bei mir gibt, wenn Leute mir blöd kommen. Da bin ich ganz ehrlich. Es gibt keinen Ort, wo der Teufel so schnell sich auf meinen Beifahrersitz ersetzt, am besten noch auf meinen Schoß und mir Sachen zuspricht wie, hey, fahr dem hinterher, lass dir das nicht gefallen, stell den zur Rede und all so welche Sachen. Aber es gibt auch ganz viele andere Bereiche, wo er sich an den Tisch schleicht, die ich oft gar nicht merke, aber er doch mitredet. Und er findet immer einen Weg, sich an diesen Tisch zu schleichen. Und manchmal reicht nur ein kleiner Moment dafür aus, hineinzusprechen in unsere Beziehungen, hineinzusprechen in unseren Entscheidungen, in unsere Gedanken hineinzureden, in unsere Zeitgestaltung. Und er setzt sich dort an unseren Tisch, den Gott für uns vorbereitet hat, und er futtert das Essen, was Gott für uns vorbereitet hat. Und vielleicht sagst du, hey, nein, nein, der Feind sitzt nicht an meinem Tisch. Das kann doch sein. Aber wenn du diese Worte schon mal in deinem Leben, in deinen Gedanken gehört hast, hey, du wirst das nicht schaffen. Nicht bei dieser Sache. Nicht bei dieser Person. Dieses Mal wirst du nicht darüber hinwegkommen. Hey, wenn du diese Worte kennst, dann kann ich dir versichern, dass der Feind an deinem Tisch sitzt. Denn eins ist sicher, dass Gott in diesen Versen sagt, Gott führt uns nicht ins Tal, sondern er sagt uns, ich bin bei dir in diesem finsteren Tal. Und der Herr Hirte sagt auch nicht, du wirst es nicht schaffen, sondern ich bin mit dir. Hey, wenn du hörst, dass es etwas Besseres an einem anderen Tisch gibt, dann kannst du dir sicher sein, hey, der Teufel sitzt an deinem Tisch. Wenn du in deiner Situation schaust und sagst so, hey, da vorne sieht es irgendwie viel leckerer aus und die Leute haben sogar richtig Spaß, warum sitze ich hier eigentlich an diesem Tisch umzingelt von all dem? Dann kannst du dir sicher sein, er sitzt an deinem Tisch. Lass uns mal Johannes 10, Vers 10 anschauen, was Jesus dort über ihn sagt. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Wenn du gehört hast, du wirst es nicht schaffen. Hey, dieser andere Tisch ist viel besser. Du schon mal in deinem Leben gehört hast oder es jetzt vielleicht so gerade hörst. Hey, du bist nicht gut genug. Jeder gegen dich ist. Jeder dich hasst. Hey, dann ist eins sicher, dass der Teufel an deinem Tisch sitzt. Hey, du kannst der Beste sein. Du kannst das meiste haben, super im Leben stehen, reich sein und doch so einen Mangel in deinem Leben haben. Und ich werde es dir versichern, du wirst es immer dann merken, wenn er sich an deinen Tisch setzt und dein Gesprächspartner wird. Und was er macht, ist nicht, um dich aufzubauen. Es ist nicht, er versucht nicht, dir neue Möglichkeiten zu sehen, die Jesus nicht sieht, um dir einen Ausweg zu zeigen. Nein, er will dir den Blick von dem nehmen, was Gott in dieser Situation für dich vorbereitet hat an diesem Tisch. Was sagt Jesus an diesem Tisch? Damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Ich habe es gerade eben schon gesagt, wenn wir ehrlich sind, so oft nehmen wir lieber nicht das Leben. Hauptsache, wir kommen aus einer Situation nur schnell wie möglich raus. Wir leben in einer Wegwerfgesellschaft. Hey, das müssen wir uns klar sein. Wir leben darin und diese Gesellschaft prägt uns auch. Und trotzdem entscheidet sich dieser Gott immer und immer wieder, diesen Tisch für dich zu bereiten im Angesicht, in der Gegenwart deiner Feinde. Weil er für dich ist, weil er dich liebt und du dieses Leben haben sollst. Er ist gut. Und er sagt, ich gebe mein Leben, damit du diesen Tisch zur Verfügung hast. Hey, das Entscheidende ist nicht oder das Wunderbare ist nicht, was auf diesem Tisch drauf ist, sondern wer diesen Tisch bereitet hat. Hey, wie oft danke ich Gott? Hey, danke Gott für meinen Job. Danke für meine wundervolle Frau, für meine Kids, für dies, für das. Hey, Gott ist so gut. Hey, wenn das deine Freude ist, hey, das ist klasse. Aber das ist nicht der Preis, den wir haben. Sondern der Preis ist der, dass wir mit Gott an diesem Tisch sitzen. In der Gegenwart, in dieser schweren Situation. Und es ist egal, welche Sätze es sein mögen, die du in dir hörst, die dein Leben prägen. Wenn sie die Sätze sind vom Feind, sie führen immer zum Gleichen. Dass wir uns verteidigen müssen und dass wir durchs Leben gehen mit geballten Fäusten. Hey, niemand sorgt für dich. Also einer muss es tun, ich tue es am liebsten selber und das verteidige ich. Aber mit diesen geballten Fäusten kann Jesus uns nicht durch dieses Leben führen. Denn er möchte dein Leben kraftvoll gebrauchen. Er will dein Haupt salben und er will dein Leben überfließen lassen mit Segen und seiner Gunst, damit du Menschen mit offenen Händen begegnen kannst. Und dass du nicht verpasst, diese Gelegenheit, dass Gott dein Leben in dieser Zeit gebraucht. In einer Welt, die voller Fäuste ist. Das brauchen wir, Menschen mit offenen Händen zu begegnen. Freunde, wisst ihr, was das für eine Freiheit ist? Menschen begegnen zu können in Liebe und mit Gutwollen, die dich nicht leiden können. Hey, nicht so, nicht als Genugtuung, sondern weil du merkst, wie Gottes Liebe in deinem Leben ist. Weil du merkst, in all das, was dich umzingelt, was gegen dich ist, du diesen Tisch hast und Gott für alles sorgt, was du brauchst. Und du merkst, du hast keinen Mangel. Es ist so leicht, dass dieser Feind an deinen Tisch kommt und die Gesprächsführung übernimmst. Und selbst David, ein starker Hirte und ein starker König Israels, weiß, dass er nicht anders vor Gott steht als ein Schaf. Und dass er seinen Schutz und seine Leitung braucht. Gott der Einzige ist, der in der Lage ist, ihm das zu geben, was er für das Leben braucht. Und ganz speziell auch in dieser Situation. Ich werde vielleicht nicht alles haben in meinem Leben, was ich mir wünsche. Aber mir wird nichts mangeln, sondern ich werde im Überfluss leben. Es wird immer Feinde geben im Leben, die dich bedrängen, die dich runtermachen wollen. Doch Gott hat dir einen wunderbaren Tisch bereitet in all dem. Aber das Entscheidende ist, wer sitzt an diesem Tisch? Wer sitzt momentan an deinem Tisch? Ist es der gute Hirte oder ist es der Dieb, der dir rauben will? Der dir rauben will, was Gott für dich vorbereitet hat, was Gott in deiner Lebenssituation gerade für dich bereithält. Gott hat uns die Autorität gegeben, obwohl wir Schafe sind, an diesen Tisch einzuladen und an diesem Tisch wegzuschicken. Hey, und in Jesu Namen haben wir auch die Autorität, ihn seinen Platz zu verwehren. Denn wir haben schon einen guten Hirten, der für uns sorgt. Und das spricht dir Gott heute Morgen zu. Hey Freunde, wir erleben das doch gerade in der ganzen Welt. Eine Situation, die nicht einfach ist, die so dunkel ausschaut. Und was sehen wir? Wir sehen Angst, wir sehen Furcht, wir sehen Hass und wir sehen die allermöglich verrücktesten Ideen. Wir sehen Frustration, wir sehen Zweifel, Sorgen, Ängste und ganz viel Panik. Und wenn wir das alles erleben, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn wir das sehen. Weil es gibt einen Feind, der umherstreift. Aber wir können, und wozu Gott uns einlädt in dieser Zeit, ist einen Unterschied zu machen. Weil wir wie David wissen, Gott ist mein Hirte. Er ist es, der uns führt und der uns sorgt und der dir diesen Tisch zubereitet hat. Ich möchte dich ermutigen. Hey, nimm wieder Platz an diesem Tisch. Nimm dieses Versprechen Gottes, was Gott dir in Psalm 23 zuspricht. Nimm es ganz neu wieder in diesem Leben wahr und schau auf deine Situation und setz dich an diesen Tisch. Nimm deinen Platz ein. Bete nicht nur, hey Gott, puste das alles weg, nimm das alles weg, sondern er wird dafür sorgen. Deine Aufgabe ist, nimm Platz an diesem Tisch und stärke deine Verbundenheit mit Gott. Und ich finde es interessant, warum Gott diesen Tisch in der Gegenwart der Feinde zubereitet. Gott möchte, dass die Feinde sehen, dass er viel größer ist in deinem Leben. Deine Feinde sind die größten Zeugnisse für Gottes Größe als guten Hirten. Gott möchte dein Hirte sein und Gott lädt dich ein, in dieser Situation an diesem Tisch Platz zu nehmen. Nimm diese Einladung an und erlebe, wie Gott in dieser Situation, in dieser Zeit, dich ganz neu verändert. Amen.